Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Eva Haupt und Philipp Freilinger.
Ja, hallo. Schön hier sein zu dürfen mit euch. Mein Name ist Eva Haupt. Ich bin freiberufliche Grafikdesignerin aus Griesstedt und habe nebenbei noch einen Teilzeitjob in der Heilerziehungspflege. Genau. Ich bin 30 Jahre alt, habe eine Industrieausbildung hinter mir und 12 Jahre in der Industrie gearbeitet und habe mir gedacht, jetzt machst du mal was Sinnvolles. Willst ein bisschen mehr mit Menschen machen und dann hat sich das ein bisschen überschnitten und neben dem Grafikdesign und der Heilerziehungspflege ist dann unser Projekt losgegangen und ja, genau.
Ja, hallo. Es freut mich, dass ich zum zweiten Mal bei dir zu Gast sein darf.
Als erster Gast überhaupt.
Oh, das ehrt mich. Also ich bin der Philipp. Ich bin in meinem Hauptberuf eigentlich Anwendungsentwickler, mache aber nebenbei alles Mögliche, was interessant ist und was Spaß macht. Und da gehört das auch dazu, was wir jetzt da noch reden werden. Das ist einfach so ein Herzensprojekt, was da nebenbei entstanden ist. Was gibt es sonst über mich zum sagen? Ich habe zwei Kinder, bin 38. Jetzt habe ich es durchgesagt, ich wollte eigentlich gar nicht. Und ja, genau.
Und das, worüber wir reden, ist ein Kinderbuch. Ein Kinderbilderbuch.
Genau.
Ein Kinderbilderbuch
oder
zum Vorlesen auch.
Das habt ihr gemacht, das habt ihr entwickelt und entworfen und überhaupt. Ich unterstelle mal, die Idee für Geschichten haben viele. Die Kinder haben, ihnen abends was erzählen. Wo war der Punkt bei euch, dass ihr gesagt habt, das muss in eine Buchform?
Also die
Entschuldige, vielleicht noch auch gleich damit verbunden, worum geht es denn eigentlich in eurer Geschichte? In dem Buch Hermanns Welt.
Okay, also die Geschichte an sich, die ist ungefähr vor 10 Jahren entstanden. Das war ein Tag, da haben wir irgendwie beide nicht so viel zum Tag gehabt und haben jeder so für sich, war irgendwie so challenged, dass man sich eine Geschichte ausdenkt und dem anderen schickt. Und dabei ist die Geschichte vom Hermann zustande gekommen. Der Hermann ist eine Schnappschildkröte, der da an seinem Teich lebt, auf seinem Stein sitzt und in seiner kleinen Welt, die eigentlich nur dieser Teich ist, sitzt und da sehr zufrieden ist und da ein kleines Abenteuer erlebt. Aber dass das ein Buch wird oder dass man das so ausarbeitet, ist eigentlich später erst gekommen. Wir haben, ja, dann wie gesagt, die Geschichte ist ungefähr vor 10 Jahren ausgedacht worden. Dann, als meine erste Tochter auf dem Weg war, hast du gesagt, das wäre doch was.
Das sollte man mal illustrieren, genau. Also ich fand damals die Geschichte schon so toll, dass ich sie ausgedruckt habe und in eine Schublade gelegt. Dachte mir, die kannst nicht wegschmeißen, die ist so süß.
Und aber worum, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber worum geht es denn? Also Hermann lebt an seinem Weiher und macht was?
Der lebt in seinem kleinen Kosmos, ist sehr unsicher und ja, möchte alles so behalten, wie es ist und denkt nicht viel über alles nach, sondern akzeptiert so, wie es ist. Und dann sind ein paar Freunde da und einer dieser Freunde bemerkt auf der anderen Seite des Ufers, dass was anders ist an dem Tag. Und der Hermann zögert erst und lässt sich dann aber von seinen Freunden überreden. Und dann machen sie sich auf den Weg auf die andere Seite. Genau. Alles andere wäre gespoilert.
Ja. Ist ja völlig in Ordnung. Aber damit die interessierten Hörerinnen und Hörer wissen, wohin die Reise geht. Also es geht darum, seinen inneren Schweinehund zu
über den Tellerrand hinauszublicken, um dann vielleicht ein Abenteuer zu erleben, was am Ende des Tages dann einen Mehrwert für alle bringt. Mhm. Genau.
Okay. Da hatte ich dich unterbrochen.
Ja, genau. Und dann habe ich mir die Geschichte ausgedruckt, zur Seite gelegt. Und dann hat sich die kleine Miri auf den Weg gemacht. Und ich dachte mir, Mensch, das wäre doch ein idealer Zeitpunkt. Machen wir mal ein paar Bilder dazu, im kleinen Rahmen. Dann kriegt die Miri zum Geburtstag dieses Buch oder diese Skizzen und diese Geschichte dazu. Und dann habe ich schon angefangen, das zu illustrieren und habe verschiedene Stile ausprobiert. Und wir haben dann noch Scans davon gemacht. Und ja, ich war so nicht so richtig zufrieden mit dem Ganzen und habe es dann wieder zur Seite gelegt. Und es kam dann immer mal wieder zum Vorschein. Aber der zündende Funke war, als dann 5 Jahre später sich die zweite Tochter von Philipp auf den Weg gemacht hat. Und seine Frau zu mir gesagt hat, Mensch, jetzt ist Lockdown, mach. Weil wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es gar nicht mehr. Und damit hat sie recht gehabt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einen Stil gefunden, der mir gefallen hat. Und dann habe ich festgestellt, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist. Genau, und so ist es gewachsen. Und es ist wirklich, wirklich gut geworden und wir haben gedacht, Mensch, also es reicht nicht, dass das nur für die Kinder von Philipp ist, sondern man kann das einfach wunderbar auch anderen Kindern schenken und da eine Freude machen und genau, und jetzt sind wir soweit, stehen wir kurz vorm Druck und unser Herzensprojekt ist fertig.
Das heißt, der Unterschied zwischen euch und all den anderen, die sich Geschichten ausdenken, ist der, dass ihr einfach weitergemacht habt.
Ja, würde ich schon sagen. Ja. Auch wenn es lange gedauert hat oder mehrere Anläufe gebraucht hat, aber irgendwann haben wir gesagt, jetzt ziehen wir durch, jetzt müssen wir das machen. Weil, wie die Eva schon gesagt hat, wir müssen jetzt nicht machen, wann dann? Dieser, so negativ wie diese Corona-Zeit und diese Lockdowns waren, so war es trotzdem dann auch positiv dafür. Ja, was machst du denn daheim? Gell? Dann nimmst du halt mal Zeit für sowas.
Genau.
Und man muss vielleicht nur sagen, ich weiß nicht, ob sich die Leute das vorstellen können, wenn du sagst, du machst Skizzen und du malst es. Also die Eva malt das wirklich mit.
Es fängt an, dass man, ich habe mir Bleistiftskizzen angelegt in DIN A4 und habe mir dann ausgedacht, wie die ganzen Figuren stehen sollen und habe das dann auf DIN A3 übertragen. Und dann über ein schwereres Papier, das ist so ein Acrylpapier mit Acrylfarbe, händisch gemalt. Genau. Also das ganze Buch ist mit der Hand gemalt und dann über einen relativ aufwendigen Scan-Prozess Pixel für Pixel abgescannt worden, damit das genau so wiedergegeben wird, wie es dann auch letztendlich gemalt worden ist.
Aber im Buch selber hat es ja auch so diesen Charme des Selbstgemalten.
Genau, man sieht ganz viel Struktur vom Papier noch. Einfach man sieht die Handarbeit, genau. Im positiven Sinne.
Ja. Ihr habt gerade gesagt, die Geschichte ist vor 10 Jahren entstanden. Ist die heute noch frisch oder hat es zwischendrin so Punkte gegeben, wo sich was verändern musste, wo man einfach feststellt, da fehlt heute der Bezug zu oder so bestimmte Topoi aus Geschichten oder gerade aus Kindergeschichten funktionieren ja dann auf einmal nicht mehr.
Also im Großen und Ganzen ist es eigentlich schon noch genau die Geschichte. Natürlich jetzt schon in dem ganzen Prozess und immer wieder auf Neudeutsch Reviews, wo man immer das immer wieder durchliest die Eva dann den Text auf den verschiedenen Bildern verteilt, da liest man natürlich Sätze immer wieder und stellt dann schon fest, dass man sie vielleicht einfach umstellen muss. Einmal kann es der Grund sein, dass es zu lang ist für die Seite oder ja, sagen wir mal, ich war jetzt auch nie gut im Aufsätze schreiben in Deutsch oder so. Also genau solche Sachen, dann wiederholt sich halt ein Wort zu oft, sondern dann überlegt man halt, wie kann man da jetzt ein schöneres Wort oder Alternative finden. Von dem her haben sich Wörter schon verändert, aber nicht der Sinn der Geschichte oder auch nicht die Metapher der Geschichte.
Okay. Ja.
Und wie war das dann, also du malst etwas? Also ich stelle mir das vor wie so ein kreatives Ping-Pong. Also du malst was und stellst fest, dass da irgendwie in der Geschichte eine Leerstelle ist oder vielleicht zu viel auch erzählt. Ja, kann ja genauso gut sein. Darauf muss dann der Geschichtenschreiber reagieren. Und andersrum, durch das, was dann geschrieben wird, entstehen ja vielleicht schon wieder neue Bilder. Also wo ist die Schnittmenge zwischen dem, was man imaginiert und auf Papier bringen kann und dem, was an Geschichte entgegensteht?
Also wir hatten von Anfang an, war es eigentlich sehr klar, dass wir die Geschichte so, wie sie ist, stehen lassen wollten. Also wir wollten jetzt nicht irgendwas aufbauschen oder reduzieren, weil die Geschichte an sich diesen Charme einfach schon so bringt. Daher habe ich mich quasi am Anfang hingesetzt und habe mir einfach mal den Text auseinandergepflückt und auf jede Seite so viel Text untergebracht, wo ich gemeint habe, das macht Sinn. Wo mir ein Bild in den Kopf gekommen ist, das könnte diese Szene sein. Und das ist mit Sicherheit auch ein bisschen so der Punkt, warum es an manchen Stellen dann länger gedauert hat, weil für einige Textpassagen hatte ich sofort dieses Bild im Kopf und für andere hat es ewig gedauert. Und ich habe mir einfach diese Flächen freigelassen, bis ich irgendwann in der Früh aufgewacht bin und mir gedacht habe, Mensch, da ist es, das Bild, was mir noch gefehlt hat. Und so ist das Schritt um Schritt gewachsen. Also es ist nicht so, dass man jede Seite aufmacht und sich denkt, so und heute mache ich Seite 6 und morgen 7, sondern es ist mit jedem Text, mit jeder Seite gewachsen.
Also es kann auch durchaus sein, dass du Seite 1, 7, 8 und 19 ja. malst und sich das dann danach genau. so zusammen... Genau. Und welchen Einfluss hat dann der Texter auf die Bilder gehabt, auf die Inhalte?
Also ich muss das sagen, ich habe da von Anfang an 100% auf die Eva vertraut, dass die da coole Sachen malt. Ich habe ja vorher schon gesehen, was sie malt und hatte da jetzt eigentlich so im Grundlegenden nie irgendwas auszusetzen. Das war dann, klar, ist ein bisschen hin und her gegangen später mit, wir müssten hier den Satz kürzer machen, weil da ist so viel Wasser unten auf dem Bild, da wäre das besser, wenn das da so ist und so. Klar, da haben wir schon mal, öfter hin und her geschrieben, weil es mir dann vielleicht einfach ein Satz nicht so gefallen hätte oder so, aber das ist alles keine Auseinandersetzung gewesen. Das war halt einfach
Dann muss es ja auch gar nicht sein, sondern ein Miteinander in der Entwicklung.
Genau, das hat sich dann so entwickelt. Und einen Einfluss auf die Bilder an sich, glaube ich, habe ich jetzt gar nicht genommen. Das hat halt die Geschichte an sich. Und du hast halt das so
gemacht. Ich habe mich halt dann oft auch rückversichert. Ja. Ich habe dann gesagt, hey, findest du das gut? Und dann hat er gesagt, ja. Eigentlich immer. Ich Glück gehabt, ja. Und es gab so ein paar Logikstellen, da, wo ich mir gedacht habe, da muss das Tier anders oder da muss, macht das Sinn oder nicht? Aber es war dann schon...
Ich glaube, es gab ein Ding, da kommt auf dem Bild kommen Erdbeeren vor. Du hast Erdbeeren gemalt und dann haben wir festgestellt, aber in der Geschichte sind sie eigentlich Gurken. So.
Genau.
Aber die Erdbeeren passten auf dem Bild echt super. Dann kamen halt statt den Gurken noch die Erdbeeren dahin in den Text. Aber das ist jetzt nichts, was Einfluss auf das Ergebnis von der Geschichte hat. Aber solche Sachen.
Genau.
Stimmt, ja. Sowas ist halt nur passiert zwischendrin.
Hermann hat Freunde. Also Hermann ist eine Schildkröte und Hermann hat Freunde. Wie war da die Entwicklung erstmal? Warum ist Hermann eine Schildkröte? Und was hat Hermann für Freunde? Und dann eben, was hat das für Folgen auch fürs Zeichnen, für die zeichnerische Umsetzung gehabt?
Da müsste man jetzt voraussetzen, dass man sich vor dem Schreiben der Geschichte viele Gedanken gemacht hat. Aber da muss ich gleich sagen, habe ich nicht. Also, das ist relativ flott Ich konnte es ehrlich gesagt gar nicht so genau erklären. Das ist, aber manche erkennen das vielleicht, manchmal kommt einfach aus seinem Hirn sowas raus und man muss das jetzt aufschreiben. Und dann war das so. Also da war jetzt kein, wie man es lernen würde, dass man sagt, okay, macht jetzt da irgendwie eine Charakterentwicklung oder das ist der, weil dann braucht man noch so einen Charakter, damit das irgendwie ist. Sondern das, so war es ehrlich gesagt nicht. Sondern das war einfach, das ist gleich so entstanden. Und seine Freunde, und das hat sich so ergeben, weil die Welt ist sehr klein. Das ist, wie gesagt, dieser Teich. Und in so einem Teich passt halt grundsätzlich eine Schildkröte. Eine Schildkröte vielleicht auch von dem her, weil er halt ein bisschen langsam und gemütlich und so ist. Da passt die Schildkröte. Dann haben wir noch den Kai, den Koi. Der passt halt auch einfach zu der Umgebung, dass da ein Karpfen oder ein Koi-Karpfen in dem Teich wohnt. Und der zweite Freund ist der Buntibi. Das ist ein Schmetterling. Der ist eher so das Gegenteil. Also der ist schnell, quirlig und hat er eine ganz andere Fähigkeit durch das, dass er nicht an dieses Wasser gebunden ist wie die anderen zwei, sondern der kann halt einfach ganz schnell durch diese Welt fliegen, rüberfliegen, zurückkommen und solche Sachen. Ohne dass ich mir da jetzt vorher großartig Gedanken drüber gemacht habe, wahrscheinlich ist es deswegen ein Schmetterling geworden, weil sonst hätte es nicht funktioniert. Sonst wäre es vielleicht noch als Wasserläufer möglich gewesen, aber es wird bei weitem nicht so cool wie ein Schmetterling.
Okay. Und was bedeutet das denn, diese Voraussetzung, also dass die Charaktere, mit denen gearbeitet wird, bei der Umsetzung ins Bildliche?
Ich habe mir da ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe, wie gesagt, ich habe die Jahre davor ja auch schon immer mal wieder Skizzen gemacht und habe mir einen Bleistift in die Hand genommen und habe mir gedacht, Mensch, wie sieht denn so eine faltige Schildkröte aus? Ja.
Die ist gar nicht falsch.
Nee, nicht mehr, okay. Genau. Und ich hatte halt quasi dann erst Bleistift, dann Buntstift und war alles irgendwie, ist jetzt irgendwie nicht so stimmig. Und dann ist Aquarell dazu gekommen, da sind die ersten Skizzen da gemacht worden und ich habe mir gedacht, da fehlt einfach was, da fehlt mehr, da fehlt Tiefe und so. Und dann bin ich halt zu meinem Steckenpferd gekommen, zum Acryl und habe mir gedacht, jetzt machst du es gescheit. Aber die Charakter waren auch von Anfang an da. Also die sind auch im Kopf schon so gewesen. Die Schildkröte hatte diese türkise Farbe, weil ich Türkis liebe. Ja? So. Und der Schmetterling natürlich in bunt und der Fisch, wie sehen Kois aus? Wie stelle ich mir einen Koi vor? Naja, es ist halt meistens rot, ja, so im Kopf. Und dann war das so. Also das... Da ist auch nicht viel dran gerüttelt worden eigentlich.
Das blieb dann auch so, ja.
Genau.
ihr habt ja gesagt, das ist eine Geschichte, da geht es darum, den inneren Schweinehund zu überwinden und Dinge zu machen, die man sonst nicht gemacht hätte und so. Das klingt ja ein bisschen auch nach Political Correctness. Also wie weit geht man an die Grenze dessen, was man auch als Vater von anderen, also der wahrscheinlich, du bist wahrscheinlich sehr firm, was in Kinderbüchern so transportiert wird. Und das ist ja zum Teil unerträglich.
Ja. Ja.
Also wie weit wagt man sich da heran, dass man diesem Gedanken irgendwie gerecht wird? Oder sagt man von vornherein, ich werde das alles zerpanken und mich da überhaupt nicht dran halten?
Also es war so, dass vor 10 Jahren, wo die Geschichte entstanden war, da war ich noch nicht Papa, da war das auch noch nicht abzusehen oder da war das noch nicht so präsent, da war das auch noch gar nicht unbedingt angelegt, dass es eine Kindergeschichte wird, sondern das war, wie gesagt, einfach, wir schreiben uns jetzt mal Geschichten hin und her, die einem einfach so einfallen, aber wir haben dann schon gemerkt, da an einer Stelle haben wir es auch umgestellt und gesagt haben, das kannst du jetzt dem Kind so nicht, was war das? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Das war mit dem Herz, glaube ich, ne? Oder?
Ja, also da geht es darum, die haben halt so Eigenschaften, die Viecher da drin. Und der Kai, der Koi, da habe ich mir halt vorgestellt, ja, so Koi-Karpfen, die sind ja eigentlich so überzüchtete Tiere. Und wie ist es so, ob das jetzt im echten Leben stimmt, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel bei Hunden ist das auch so, wenn die dann so überzüchtet sind, dann haben die irgendwie entweder Probleme im Herzen oder vielleicht...
Mit der Hüfte.
Oder mit der Hüfte oder was auch immer.
Ja, genau.
So. Und dann war halt in meinem Kopf der halt auch so, dass der halt, wenn der nicht aufpasst, dann kriegt er halt einen Herzinfarkt vor lauter Ding. Aber da war, das war mir dann, oder da hast du mir darauf hingewiesen, das Thema kannst du jetzt da nicht anschneiden in einem Kinderbuch.
Wie erkläre ich das?
Wie erklärst du das? Also deswegen hat er dann einfach an der Stelle nichts gesagt. So, das ändert jetzt auch die Geschichte. Das ist halt einfach nur so ein kleiner Satz gewesen, wo man gesagt hat, okay, das lässt man jetzt bei Kindern weg. Und an einer anderen Stelle ist der flucht einmal, aber es ist auch nicht wirklich ein Fluch, sondern der ist halt erstaunt und so, wie man dann sagen würde, ja, ach du großer Gott oder keine Ahnung, oder heute würde man sagen, what the fuck, keine Ahnung so, und was sagt der dann? Ja, dann muss man, da bin ich mal gespannt, das will ich eigentlich gar nicht auflösen, Nein. Ob die Leute dann draufkommen, was das heißt, was er sagt.
Ja, also, genau. Ja,
bitte. Also das wär ein Spoiler, aber er macht einmal, da ist er halt sehr überrascht und echauffiert sich und das sollen die Leute selber lesen. Oder? Und dann müssen sie es vielleicht googeln, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall dann auch für Kinder in Ordnung. So.
Also man muss schon sich ein bisschen an diese Political Correctness halten, damit auch die Zielgruppe damit überhaupt generell was anfangen kann.
Ich denke schon, ja.
Ja, und ich weiß auch gar nicht, warum die Pointe oder ja, die Pointe am Ende so geworden ist, wie sie geworden ist. Aber ich finde, also ich meine, es schadet nie, sich was zu trauen. Und ich glaube, da sind wir in den letzten Jahren ganz oft auch immer wieder an dem Punkt angekommen, wo man gesagt hat, so, und jetzt wagen wir was. Und ich meine, das Buch ist eins davon, also ein Punkt davon. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Belehrung oder irgendwas in die Richtung ist oder ob es nicht einfach, ob man sich einfach nicht ab und zu mal wieder ins Gewissen rufen muss, so, und jetzt probieren wir es einfach, was soll schon schief gehen. Genau.
Und das ist quasi ja eigentlich allgemeingültig und das hat damals, ja, war das eine Aussage, die man machen kann, die Gültigkeit, und heute und wahrscheinlich in 10 Jahren auch noch. Von dem her ist es ja eigentlich eine relativ alte Aussage, die man ja auch schon mal gehört hat, aber es stimmt halt einfach so und deswegen...
Muss halt mal wieder gesagt werden.
Ja, genau.
Ja. Jetzt habt ihr ja gesagt, da seid ihr euch ja einig, das ist so eine schöne Geschichte, die ist nicht nur was für Philipps Kinder, da könnte man andere beschenken. Das würde ja auch immer noch in einem sehr kleinen Rahmen sein. Also aber ihr macht es ja noch mal eine Nummer größer, das heißt, hat es irgendwo ein Abgleich gegeben, dass jemand, der nicht mit euch verbandelt ist, dann auch sagt, mach das. Oder ist das aus so einem gesunden, also Selbstbewusstsein heraus?
Beides, glaube ich. Also dass wir an sowas arbeiten, habe ich natürlich auch anderen erzählt. Oder man erzählt es mal Arbeitskollegen oder in der Familie sowieso. Die Eva hat mir dann immer mal wieder, wenn sie ein Bild fertig gehabt hat, ein Foto geschickt von dem Bild und hat das eigentlich immer ganz stolz rumgezeigt, würde ich sagen, und immer positive Resonanz bekommen. Aber ich glaube, wir hätten es so oder so gemacht. Wir waren schon auf dem Weg. Also das, klar, hat das dann bestärkt so, aber das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wir haben eigentlich permanent das Gefühl gehabt, das ist gut so. Also das ist gut so. Und wenn du sagst, wir gehen da den nächsten Schritt, dass man das auch verkauft, also da haben wir mehrere Gründe. Wir haben ja gar nicht gewusst, wie man das macht. Also jetzt sollen wir da gleich weitermachen bei dem Thema oder hast du?
Ja, ganz kurz noch ein Gedanke davor, aber das ist ja eben, also mir ist dieses übersteigerte Selbstbewusstsein durchaus bekannt und nah. Ja? Also deswegen habe ich da großes Verständnis für. Ne? Aber das ist ja eben dass man eigentlich erwartet, dass dann eben von andere Leute, die eben nicht so dann sagen, ey, das ist ja cool, das hätte ich auch gern. So, und ist das mal passiert auch? Also unabhängig davon, dass ihr es trotzdem gemacht hättet.
Es sind schon, also man hat natürlich schon auch die letzten Jahre immer mal wieder so geprahlt, ich mach mal jetzt fertig und so. Und dann kam man von allen Ecken immer mal wieder so, ja, wir sind jetzt fertig. Ja, und dann, ja, jetzt möchte ich es dann noch mal sehen, so. Und das war mit Sicherheit ein Grund, dass man halt so viel Feedback auch von anderen Leuten bekommen hat. Der Witz war aber der, dass die Geschichte fertig war und wir sind zur Druckerei gegangen und haben gesagt, mach uns mal ein Angebot. Und dann hat die gesagt, also das wäre halt so auch ein bisschen dieser Rahmen gewesen, naja gut, wenn das jetzt so und so viel kostet, dann machen wir es im kleinen Stil und dann irgendwie, ja, und verschenken das an unsere Freunde und gut ist. Und da sind aber unsere Vorstellungen dann andere gewesen, als dann letztendlich dabei rausgekommen ist. Und auch an der Druckerei ist halt einfach viel, oder mit der Druckerei ist dann viel passiert auch, weil die uns dann halt einfach auch nochmal einen Schritt in diese Richtung geschubst hat, dass es noch runder und noch besser wird. Und dann haben wir gesagt, also jetzt müssen wir es machen.
Ja, also, wie gesagt, da ist halt viel Input gekommen und wir hatten ja keine Ahnung. Also man konnte ja hinstellen und sagen, ich mache jetzt ein Buch.
Ja, wie machen ganz viele.
Ja, und dann wenn mich da am Anfang jemand gefragt hat, wie machst du das? Ja, weiß ich noch nicht. Wer schon irgendwie machen. Und werden wir schon irgendwie machen. Und dann ging halt das los. Ich habe dann einen entfernten Bekannten angeschrieben, weil ich gewusst habe, der hat einmal ein Buch publiziert. So. Und der hat dann gesagt, ja, mach Amazon Print on Demand. Ja, du schickst einfach deine PDFs dahin, wenn das auf Amazon jemand klickt, wird es einmal gedruckt und dahin geschickt. Ja gut, grundsätzlich hört sich das ja nicht schlecht an. Und dann recherchiert man da, meldet sich da schon mal an, um nur noch festzustellen, dass es für diese Art von Buch völlig ungeeignet ist. Weil das Buch, was der geschrieben hat, ist auch sehr interessant. Das ist eine wissenschaftliche Abhandlung über das Star Wars-Universum. Und es verkauft sich so.
Also, da bin ich mir sicher.
Und das ist aber hauptsächlich ein Text-Only-Werk, so. Und da geht es halt easy mit dem Print-on-Demand. Und dann macht man sich auf die Suche. Und Google-Druckereien und keine Ahnung. Und dann ist mir eingefallen, dass ich jetzt wird die Zeitspanne schwierig, aber als ich mit der Hauptschule fertig war, das ist schon sehr, sehr lange her, da habe ich ein Praktikum bei einer Druckerei gemacht. Und die ist in Forsting, das ist quasi ganz nebenan. Und dann schaue ich mir die Website von denen an und dann bieten die tatsächlich an, wir können auch Bücher drucken. Ja, da rufe ich jetzt an. Und dann ist eben das passiert, was die Eva schon gesagt hat, dass dann von denen halt auch nochmal ganz schön viel Input kam.
Auf welcher Art ist da der Input gekommen?
Ja, also ich hatte schon so die Vorstellung, dass das jetzt ein DIN A4 Buch werden sollte. Die Bilder waren auch so angelegt, dass das halt DIN A4 quer, also das ist diese Doppelseite.
Das klassische DIN A4 quasi.
Ja, genau, DIN A4, genau. Und dann kam es so, ja, also ich wollte einfach auch ein Hardcover, ich wollte irgendwie das in der Hand haben können und nicht irgendwie diese Softcover-Bücher und so. Und dann sagte uns die Druckerei, ja, ist wunderbar, ist gut und schön, aber die Seitenanzahl, die reicht euch nicht. Ihr braucht 48 Seiten. Und dann war so der Moment, oh no, ich habe jetzt x Monate an diesen Bildern gearbeitet und ich kann es nicht mehr zerpflücken. Was machen wir denn jetzt? Und weil dieses Softcover, das kam einfach nicht in Frage, oder diese Ringbuchbindungen und so, das war in unseren Köpfen war das einfach nicht so.
Wir finden das schon wertiger aus, wenn es einfach
ja, Hardcover genau.
Also gerade wenn es ein Kinderbuch sein soll, dann muss es ja auch ein bisschen widerstandsfähig sein.
Genau, und dann haben wir auch überlegt, ja, und vielleicht gibt es ja irgendwie eine Technik, wie man es anders binden kann, dass es so funktioniert, und haben dann noch rumtelefoniert und gemacht und getan und haben dann gesagt, nee, dann müssen wir uns jetzt was ausdenken. Und dann kam dann von Druckerei und uns eigentlich, das war so simultan, ja, mach doch noch ein Malbuch mit rein. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, also müssen wir mal gucken, ob das gut aussieht oder nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und nach einer Woche war das Malbuch mit drin. Und dann war das so rund, dass wir gesagt haben, jetzt ist es fertig, genau.
Und die Bilder, die ausgemalt werden können, sind das die identischen, nur ohne Farbe, oder ist das nochmal ein neuer Ansatz gewesen?
Also es sind schon Szenen aus dem Buch, aber angepasst auf das Kind, weil man braucht große Flächen, also Kinder brauchen große Flächen, um die schön ausmalen zu können, und Szenen, die ansprechend sind. Und dann haben wir halt gesagt, ja. Dann habe ich halt quasi die Tiere schon auch wieder aus diesen Szenen rausgeholt, aber das Umfeld ein bisschen angepasst, damit es schöner zu malen ist für die Kinder.
Also nicht so filigran.
Genau, nicht so viel Kleinzeug dazwischen, genau.
An dem Punkt ist, glaube ich, das dann, da war das Buch dann schon nicht mehr nur analog, sondern da ist es dann schon ins Digitale gewandert nach den Scans. Und das ist ja auch interessant, was da alles dranhängt, was man da dann auf einmal nur für Skills braucht. Das ist ja dann schon in der Druckvorstufe sozusagen gewesen. Und da hast du ja dann quasi die Seiten fürs Malbuch, glaube ich, dann gleich schon digital erzeugen können, oder?
Genau, genau.
Also das ist eigentlich beides, die farbigen Bilder.
Ach so, nee, also das ist auch bloß ein Scan gewesen, aber der ist natürlich nicht so aufwendig gewesen. Okay. Also ich habe die quasi nochmal nachgezogen, die Bilder an den Stellen, aus den Szenen mit Fineliner, glaube ich, war es.
Ah, so.
Und das reicht aber an der Stelle. Genau, es war jetzt nicht digital, aber das ganze Buch ist gesetzt worden. Da hat uns keiner geholfen. Das
hat die Eva.
Genau.
Also du hattest ja schon die Fähigkeiten, so diese Adobe-Programme zu bedienen.
Genau.
Und muss man vielleicht kurz erklären, also in digitale Bildbearbeitung und digitales Publishing ist so die Firma Adobe marktführend, was es so für Anwendungen gibt. Mit denen kennen wir uns beide schon wegen aus. Ich mehr so Photoshop, Eva mehr in Illustration. Und da waren dann eben die Challenge, dass die Eva die Vorgaben der Druckerei dann wiederum umsetzen muss. Weil die brauchen dann Zuschnittskanten und oft ist das ein Punkt, den man wahrscheinlich outsourcen würde. Oder also ich weiß ja gar nicht, wie normalerweise so ein Kinderbuch entsteht, ne? Muss man natürlich auch sagen. Aber wir haben uns dann von Anfang an gesagt, wir müssen alles selber machen, weil dann ist es alles genau so, wie wir es haben wollen. Und so hat dann die Eva auch die Druckvorstufe gemacht. Und da muss man aber auch ein ganz großes Lob an die Druckerei machen. Das war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt diese Datei fertig, die schicken das dahin und dann drucken sie es halt, sondern die haben sich das angeschaut und dann zum Teil auch eine Rückmeldung dazu gehabt, dass man wieder nochmal was anpasst, damit es halt zum Schluss auch wirklich gut ist. Und das war schon super.
Genau.
Also nah am Kunden.
Ja, wir sind da ziemlich eng auch mit denen und immer wieder im Kontakt, was man noch machen könnte oder welches Papier oder diese ganzen Dinge. Also
das ist mir aufgefallen, als wir uns hier gerade hingesetzt haben. Also hier liegen auf dem Tisch zwei Exemplare eures Buches und die sind unterschiedlich.
Ja, genau.
Und offensichtlich gibt es eine neue Druckreihe. Und ist das auch dann eine Folge dessen, was die Druckerei an Optimierungsvorschlägen hatte? Oder ist das dann auch wieder eine Gemengelage aus allem, was einem beim ersten Druck aufgefallen ist?
Das sind Prototypen, muss man sagen. Also die große Stückzahl.
Die ist noch ausstehend. Also am Montag kann es losgehen
mit
dem Druck.
Genau. Wir wollten auf Nummer sicher gehen. Und war auch ein Tipp der Druckerei. Mach mal eins. Das ist zwar dann teurer, aber man hat... wenn man jetzt da noch einen Fehler findet, dann ist nicht alles vorbei, wie wenn ich jetzt halt da eine Palette voll habe, wo alle irgendwie was fehlt oder falsch ist. Und jetzt haben wir, glaube ich, insgesamt drei Prototypen. Und jetzt passt es auch.
Ja,
und mit der dritten Seite jetzt
zufrieden. Jetzt sind wir zufrieden, genau.
Ja, also das sind auch so Sachen, die muss man lernen. Wir haben vorher schon das Papier angesprochen. Also wir wollten halt, wenn man sagt, macht ein Kinderbuch, dann muss ich damit rechnen, dass ein Kind hergeht und da reinbeißt. Oder sowas. Ja, also wer Kinder hat, weiß, wenn die noch kleiner sind, selbst wenn sie noch größer sind, man weiß manchmal nicht, was in ihren Köpfen vorgeht. dann ist es halt wichtig, dass das nicht sofort reißt, dass die Farbe nicht giftig ist. Das sind zwei Sachen. Und dann war uns auch noch wichtig, dass das jetzt halt ein Korbpapier ist, wo irgendwelche tropischen Bäume sterben oder so, sondern dass das halt auch noch irgendwo umweltfreundlich ist, so umweltfreundlich wie halt Papier nur sein kann, aber und da mussten wir uns dann auch erst mal informieren und da gibt es dann, wie heißt das? Es gibt FSC und irgendwann stellt sich raus, okay, wir haben halt gedacht, okay, wir nehmen das FSC, also kann ich das Logo da drauf machen? Man stellt sich dann aus, nee, kann ich einfach das FSC-Logo da drauf machen, obwohl es das Papier ist, aber wenn dann der Einband leicht anders ist wie das Papier, dann darf es das halt nicht und das sind lauter so Sachen.
Dann muss, muss man da Lizenzgebühren bezahlen. Oder
ja, genau.
Und das muss man halt schon auch sehen, an sowas denkst du nicht vor einem halben Jahr. Du möchtest einfach ein Buch machen.
Ja. Ja. Genau.
Und wie war das denn mit der Papierauswahl? Habt ihr dann, keine Ahnung, 5 verschiedene Papiere gehabt und dann fühl mal hier und knister mal da und beiß hier mal rein? Oder,
das war tatsächlich relativ einfach. Beiß mal rein. Ja. Weil dadurch, dass da ja dieses Malbuch drin ist, ich male natürlich sehr gerne und ich kann mich an meine Kindheit schon noch erinnern, als man...
Das mal fühlst, das ist dann wie... Das können jetzt die Zuhörer nicht erfüllen, aber...
Es fühlt sich wertig an.
Ja.
Und,
ich beiß nachher auch nochmal. Oh ja, so
wird in den ersten Prototypen.
Genau, also als ich kann mich an meine Kindheit neu erinnern, da gab es immer so Bücher, wo man halt reinmalen konnte und wo das aber, das war so Glanzpapier und dann malt der Stift nicht richtig und das fand ich immer total doof. Und dadurch, dass wir natürlich dieses Malbuch noch mit drin hatten, war ganz klar, okay, das darf jetzt kein lackiertes Papier sein, sondern das muss ein bemalbares Papier sein, damit man daran Spaß hat, das zu bemalen. Und dann da hat man gesagt, ja, also Mischpapier, dass das eine jetzt glänzt und das andere nicht, wollte man dann auch nicht. Und dann kam die Druckerei ums Eck und hat gesagt, so, also ich kann mir jetzt das Papier gut vorstellen. Und dann war das auch gleichgesetzt. Also da war gar nicht viel überlegt.
Ja, nicht mehr geändert worden.
Genau,
das war gleich cool.
Ja, genau.
Und ihr habt eine ISBN-Nummer, wenn ich das richtig sehe.
Ja. Genau. Ja, das
da hat die Eva gesagt, also wenn wir jetzt schon ein Buch machen, dann brauchen wir auch eine ISBN-Nummer. Aber es hat auch einen Hintergrund, weil wir haben uns ja dann, wo dann klar war, dass wir jetzt keine kleine Stückzahl machen, weil es sich einfach hin und vorne nicht lohnt und wir dann schon eine größere Stückzahl machen wollen und versuchen, die zu verkaufen, ist die Eva einfach mal in den Buchladen reingerannt und hat gesagt, hey, ich mache ein Buch.
Was braucht ihr eigentlich?
Genau. Wenn wir ein Buch verkaufen wollen.
Genau. Ja, und der Buchladen hat dann gesagt, ja, also eigentlich braucht man nichts. Aber eine ISBN-Nummer ist schon praktisch. Könnt ihr dann überall hernehmen. Also es ist ein Vorteil, muss aber nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt komm, also jetzt machen wir die halt. Ne? So.
Ja, und die haben ja auch irgendeine Kassensoftware. Und dann kann die das scannen und hat das in ihrem... Also genau, dann macht ja, allein da, macht es dann auch schon wieder Sinn. Da muss keiner was tippen. Und es wirkt dann... Ja, willst du jetzt im Buchladen das einzige Buch ohne ISBN-Nummer sein?
Genau.
Ja, und man ist immer im Internet auch zu finden. Da sind wir ja wieder beim Selbstbewusstsein. Also das gehört ja dann auch mit dazu. Ne? Also.
Genau, wenn jetzt sagen, okay, wir haben jetzt, da tut sich dann vielleicht noch mehr auf oder wie auch immer, dann, also.
Also ja. Wir haben diese ISBN-Nummer, die ist da, die gehört uns, aber die ist noch nicht gelistet. Also die Listen, also die muss man in einem Verzeichnis listen lassen und dann kann quasi jeder in Deutschland und wahrscheinlich sogar in Europa im Buchladen nach der Nummer fragen und findet dann dieses Buch. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil wir gesagt haben, jetzt warten wir mal, gucken wir mal, was passiert.
veröffentlicht.
Nein, genau.
Das kostet dann wahrscheinlich auch wieder Geld.
Kostet extra
Geld.
Ja, klar.
Kostet, natürlich.
Das Angeben der Nummer kostet Geld und das Listen dann auch nochmal. Okay, ja. Klar. Ja,
weniger schlimm, als man sich es vorstellt.
Okay. Ja. Ihr legt auf eurer Homepage oder auf dem Informationsblatt zu dem Buch großen Wert darauf, dass ihr das im weitesten Sinne regional haltet. Also ihr schreibt, alles, was in diesem Buch an kreativem Input ist, ist von euch. Eigene Herstellung und so. Und auf der anderen Seite eben auch der eigene Vertrieb. Ihr schließt Amazon explizit aus. Ich unterstelle jetzt die anderen Ketten auch. Also Thalia.
Also oft, das wäre ja auch, wenn man irgendwo, wo fängt man an? Ja? Und jeder will ein Stück vom Kuchen. Wenn ich jetzt hergehe und ich mache das bei, buche mir bei Amazon dieses Amazon Fulfillment, wo die alles für mich machen, dann bleibt da nichts mehr übrig. Und ja, ich habe mein Buch in der Welt, aber ich habe keinerlei Einfluss mehr drauf. Ich habe keinerlei Einfluss, wie die das bewerben, ob die das bewerben, was da passiert, wer das einpackt, hat der gute Arbeitsbedingungen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und
Aber ja. Also diese Einwände, glaube ich, kann jeder sofort verstehen. Ne? Aber die Frage ist ja auch, man schränkt sich dadurch ja ein. Also man schränkt sich ein in Bezug auf die Ausbreitung, dass überhaupt die Leute wissen, dass es das gibt. Ne? Und du sagst, wenn es mal in so einer Liste erscheinen würde, das könnte man wahrscheinlich auch bezahlen, das ist dann, ne? Dann hätte das ja auch wieder Folgen. Aber habt ihr dann auch darüber nachgedacht, vielleicht, dass ihr euch an einen Verlag wendet? Also Kunstmann oder...
Wollten wir nicht.
Nee, wir wollen es selber unter Kontrolle haben. Auch als vielleicht ein bisschen Kontrollwahn.
Ja. Aber das sind ja zwei verschiedene Dinge. Also, also ich kenne mich da jetzt im Buchverlagswesen nicht so aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch Verlage gibt, die Vertrieb übernehmen.
Ja, gut.
Also worum es mir geht, das hat ja auch, also bei allem Positiven, was du sagst, nimmt man das dann ja in Kauf, dass eben so eine Reichweite fehlt.
Also wir schließen das ja nicht aus, dass wir das später noch größer listen lassen, aber man muss jetzt sagen, jetzt haben wir so weit gekommen, jetzt ist das erste Mal, dass wir sowas machen und gehen ja schon ein bisschen Risiko ein mit der ganzen Geschichte und da ist es uns erstmal lieber, auf der Schiene zu bleiben, wenn wir jetzt sagen, es ist schon alles regional, dass wir es jetzt auch erstmal regional dann nochmal schauen, unter die Leute zu kriegen, um das dann auch nochmal festzustellen. Also ich bin mir schon sicher, dass wir das alles verkauft kriegen, was wir jetzt bestellt haben, aber wie schnell geht das? Das muss man jetzt erstmal
erfahren. Wie ist das Feedback?
Wie ist das Feedback? Und dann kann man ja eine zweite Auflage machen. Aber es hilft mir auch jetzt nichts, das nur zu listen, ISBN, Deutschland oder europaweit. Ja, aber wie mache ich das? Dann ist da ein Buchladen in Spanien, der das Buch gut, blödes Beispiel, weil das Buch ist auf Deutsch. Aber dann ist da ein Buchladen in Berlin, der kommt jemand und der will das Buch. Ja, wie mache ich das logistisch? Ja? Ich muss ja dann, was passiert dann in dem Moment? Das wissen wir auch noch gar nicht. Also das ist schon wieder was, wo man sich reinfuchsen müsste, was auch riesen viel Zeit braucht.
Und uns ging es halt einfach auch primär darum, dass wir halt nicht über dieses Amazon-Gedöns gehen wollten. Und wir wollen halt an unsere regionalen Buchläden rantreten. Und Philipp hat einen hervorragenden Shop gebastelt. Also wenn man uns haben will, auch wenn es in Berlin ist, kann man über den Shop ein Buch bestellen. Also die Möglichkeit ist schon da. Und
die Seite müsste man ja auch kennenlernen. Jetzt hören natürlich ganz viele Menschen im Chiemgau diesen Podcast. Das ist schon mein erster Schritt. Aber vielleicht, also welche anderen Kanäle stellt ihr euch vor?
Also wie gesagt, wir haben das einmal hermanns-welt.de, wo man das dann sich klicken kann. Und dann eben die Buchläden. Und
wir Spielwarenläden, genau.
Hoffen halt einfach, dass jetzt, wenn man muss ja auch sehen, wir haben jetzt auch kein großartiges Werbebudget. Ne? Also kann man ja so sagen, das ist ja jetzt ein Herzensprojekt und das kriegen wir jetzt schon alles irgendwie hin, aber ich kann jetzt nicht hergehen wie andere. Zum Beispiel, meine Tochter schaut auf diese Conny-Bücher an oder keine Ahnung, die drucken halt 100.000 Mal das gleiche Buch und klatschen dann noch. Geben dann noch 50.000 Euro für Werbung aus und dann klar geht das. Ja, aber das sind wir nicht und das haben wir nicht. Und dann müssen wir halt im Rahmen unserer Möglichkeiten halt schauen. Online geht immer, das kriegen wir gewuppt, da haben wir uns jetzt das System gebaut. Und offline kriegen wir auch hin und dann schauen wir halt, wir haben zum Beispiel eine Sache, jetzt in Erfahrung gebracht, man kann so im Kindergarten vorlesen zum Beispiel. Ja, und da gibt es ja auch, dann darf man da vielleicht einmal einen Flyer hinlegen oder so. Also Flyer
und Plakate, Hammer, genau. Im kleinen Stil. Genau. Das wollte mal. Also lassen wir es mal bei regional und gucken mal, was an Feedback kommt.
Genau. Und es gibt ja auch noch, die Möglichkeit, dass man. Das kommt auch, dass man in diese regionalen Webportale sich mit denen mal kurz schließt und sagt, okay, wir können mal einen Artikel machen oder irgend sowas. Ja. Dass man da ein bisschen Bekanntheit erreicht. Und wir hoffen einfach darauf, dass das auch sich ein bisschen durch Mundpropaganda fortpflanzt. Jetzt hat, okay, die ist ja ganz oft so, die eine Family hat das Buch oder dann ist es der, wird zu Besuch, hey, was hast du denn da? Und keine Ahnung, das hole ich mir auch. Oder so vielleicht, ja. Vielleicht sind wir da ein bisschen naiv, kann möglich, aber
wer weiß, wofür es gut ist.
Ja, genau.
Ihr schreibt in eurem Beipackzettel, dass ihr eine demografische Einordnung, so, also ich glaube, steht 2 bis 6 auf dem Buch, ne? Aber
ja.
Steht dabei, ihr wollt aber eine demografische Einordnung vermeiden. Aber das kann auch helfen.
Wir haben uns da echt hart mitgetan, mit der Einordnung. Weil man möchte auch den kleinen Kindern irgendwie nicht vorenthalten, dass diese Geschichte, die ist schön. Und das ist wirklich schön. Und es ist auch wirklich ein tolles Vorlesebuch. Und warum sollte ich einem 2-Jährigen dieses Buch nicht vorlesen können? Also was, das ist auch für einen 2-Jährigen noch verständlich. Und das Malbuch kann auch ein 2-Jähriger ausmalen, wenn vielleicht auch nicht so akkurat wie ein 4-Jähriger. Ich finde sogar Erwachsene können da drin Spaß haben. Also man findet immer wieder so einen Schmunzler drin.
Ich denke nur halt an Oma, die halt ihrem Enkel was mitbringen will und die wahrscheinlich eher bei einem Buch zugreift, wo sie sieht, schau mal, das ist für 2- bis 6-Jährige, das nehme ich. Als wenn da gar nichts steht. Und
Wir haben es schon markiert.
2+.
Ja. Wir haben jetzt 2+, haben wir gesagt. Das wäre schon nicht schlecht, ja. Genau.
Und ihr begleitet das Ganze mit einem Gewinnspiel, habe ich gesehen auf der Homepage.
Ja, stimmt, da gibt es, da werden wir dann nach dieser Aufnahme heute noch fleißig zur Tat schreiten.
Also ist das schon gestartet?
Ja.
Das ist dann, wenn der,
ach so, ja.
Wenn die Aufnahme rauskommt, ist es gestartet, ja.
Okay.
Und zwar können der Hermann, der sitzt ja immer auf seinem Stein und wir haben ganz viele Steine versteckt an verschiedenen Orten. Das kommt so ein bisschen daher, dass wir früher sehr oft sehr gern geocachen gegangen. Mhm. Und da musste man auch immer irgendwelche versteckten Geschichten finden. Und so haben wir das jetzt auch gemacht. Wir haben in der Umgebung, also ganz genau kann man es nachlesen auf hermannswelt.de. Da sieht man auch die Orte, wo das versteckt ist. Man sieht nicht die genaue Position, man muss schon ein bisschen spazieren gehen. Sucht man sich vielleicht einen schönen Sonntag raus, nimmt sich noch eine Eis in die Hand und schaut da rum und findet dann diese Steine. Und auf den Steinen ist ein QR-Code. Wenn man den scannt, sammelt man den quasi. Wir bitten die Leute dann auch, den Stein wieder dahin zu legen, wo er war. Also man muss nicht den Stein mit nach Hause nehmen, es reicht, den Code zu scannen. Und da kann man dann einen Hermann als Kuscheltier gewinnen. Und natürlich auch die Bücher. Genau, aber ganz genaue Informationen und auch die Teilnahmebedingungen, die findet man dann auf hermannswelt.de.
Zum Kuscheltier, zum Hauptgewinn,
ja.
Muss man auch dazu sagen, ist regional produziert, kommt aus Münsing von einer sehr, sehr guten Freundin von mir, die Schneiderin ist, hauptberuflich. Und die hat sich dem angenommen und hat quasi gesagt, okay, sie schneidert uns einen einzigen Hermann. Vielleicht 2, weil wir auch einen haben wollen. Genau, also das ist auch nichts irgendwie aus Übersee, sondern wirklich Handarbeit von Münsing am Starnberger
See. Super. Ja. Und wie viele Steine muss ich finden? Also das findet in den Orten Wasserburg, Rosenheim und Aibling statt, wenn ich das richtig gesehen habe.
So ist jetzt erstmal der Plan, genau.
Und in jedem dieser Orte gibt es einen Stein. Also ihr habt ja markiert, wo man diese Steine ungefähr findet. Also ich muss nicht durch ganz Rosenheim laufen. Aber dann braucht es auch nur einen Stein pro Ort.
Also es liegen ganz, ganz viele Steine aus.
Damit es nicht so schwer ist.
Und man sollte 3 unterschiedliche finden. 3 also unterschiedliche Steine.
Aus genau. 3 unterschiedlichen Orten oder reicht das
auch? Einfach
nur jeden Stein umdrehe.
3 verschiedene, genau. Egal woher das reicht. Genau. Also es ist so, vom Vorgang ist es so, man findet den Stein, scannt den Code, muss natürlich dann seine E-Mail-Adresse angeben, damit wir auch wissen, wer das dann zum Schluss vielleicht gewonnen hat. Wenn man dann den nächsten Stein findet, dann kennt er einen schon und scannt ihn zur selben E-Mail-Adresse und sobald man 3 hat, man kann auch gerne mehrere suchen, aber es bringt keinen Vorteil. Wenn man 3 hat, dann ist man halt dann bei der Endauslosung dabei und kann eben diesen Kuschel-Hermann, Unikat-Hermann gewinnen und das kriegt der erste Preis und der zweite hat er natürlich, der Zweite und der Dritte können auch dann das Buch gewinnen. Also da muss man es sich nicht kaufen, sondern man kann es auch auf diese Art ergattern.
Wäre vielleicht eine Zerstreuung für die Osterfeiertage.
Zum Beispiel, ja.
Ja, genau. Ja. Ja.
Wir treffen uns in einem Jahr wieder. Was ist bis dahin passiert mit euch und Hermann?
Sehr, sehr gerne.
Nee, was ist passiert?
Ach so. Entschuldigung.
Ein Blick in die Zukunft?
Ja, natürlich, hoffentlich sind alle Bücher an die Familie gegangen und wir haben nur ausnahmslos positives Feedback bekommen. Genau.
Gibt es einen zweiten Teil?
Also ja.
Euer Know-how, was ihr jetzt erarbeitet habt.
Also wir haben ja schon drüber, wir haben beide schon miteinander gesprochen und haben gesagt, okay, wir haben da jetzt von völlig blauäugig reingegangen in das Ganze und haben es aber trotzdem geschafft. Wie gut muss das erst funktionieren, wenn wir jetzt wissen, wie es funktioniert? wenn man das jetzt nochmal macht, mit einer neuen Geschichte, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, dann kann man sich ein paar Stolpersteine sparen und vielleicht ein bisschen strukturierter an manche Stellen vorgehen. Und dann müsste man das eigentlich ein zweites Mal schaffen und vielleicht noch besser schaffen. Und es gibt eine Geschichte, der Meterschling, heißt der, aber da sage ich jetzt noch nicht mehr dazu.
Unbedingt. Ja.
Und klar, jetzt sind wir voll beschäftigt mit dem Hermann. Und dann als nächstes, wenn das jetzt so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann machen wir den Meterschling auch noch.
Genau, das ist der Plan.
Und das wäre dann, wenn wir uns eben in einem Jahr wiedersehen, dann gibt es den.
Okay.
Im Optimalfall.
Dann bin ich sehr gespannt und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche euch viel Erfolg mit eurem Buch Hermanns Welt. Dankeschön.
Danke dir.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 55 mit Eva Haupt und Philipp Freilinger. Aufgenommen am 5.3.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.